meine Damen und Herren. Ich würde gerne meinen Vortrag anfangen mit einem kleinen Schritt in der Vergangenheit. Und zwar am 23. Mai 1707 wurde in einem kleinen Dorf in Südschweden einer der berühmtesten Botaniker aus der Geschichte geboren, nämlich Carl von Linné oder Linnaeus. Wir feiern heute oder in diesem Jahr also seinen 300. Geburtstag, und das würde ich gerne als Grund, als Anlass nehmen für einen kleinen Rückblick auf Linné zum Anfang. Und ich wollte gleich mal die Frage stellen, warum ist Linné so berühmt? Was waren eigentlich seine Leistungen? Im Wesentlichen, meine Damen und Herren, sind es zwei oder vielleicht auch drei Sachen. Zuerst, Linné hat damals alle bekannten Pflanzen und auch Tierarten und sogar Mineralien beschrieben und auf wahrlich musterhafte Weise in seinem Buch Systema Naturae, das Sie hier sehen in der Ausgabe von 1758. Es waren ungefähr 7000 Pflanzenarten damals und weniger Tierarten, das ist heute natürlich umgekehrt. Das Besondere ist, glaube ich, dass so eine Synthese damals, wie er damals gemacht hat, niemand nachher mehr geschafft hat. Dann die Namensgebung der Arten, seine zweite wichtige Leistung. Vor Linnaeus benutzte man in der Wissenschaft komplette Phrasen auf Latein. Das war natürlich etwas unbequem. Ich denke, das hätte die Studierenden abgeschreckt. Linné entwurf eine ganz einfache Methode, um biologische Arten zu benennen, mit sogenannten Doppeltnamen, wie Sie hier sehen links für das Gänseblümchen Bellis perennis und rechts für den Mensch Homo sapiens. Das war damals eine enorme Verbesserung, und diese Namensgebung nach Linnaeus, meine Damen und Herren, ist noch immer der Standard in der Biologie. Vielleicht nicht das Allerwichtigste, eher vielleicht von historischer Bedeutung, aber für diesen Vortrag relevant, das ist seine Einteilung der Pflanzen. Linnaeus hat nämlich seine Pflanzen komplett neu in einem neuen System erfasst, ein System, wobei er ausschließlich Merkmale benutzte von Fortpflanzungsorgane, Staubblätter und Fruchtblätter, zum Beispiel ihre Zahl, ihre Verteilung und ihr Wachstum. Und er hat aufgrund davon hat er die Pflanzen in 24 Klassen eingeteilt. Sie sehen hier die 24 Klassen, das ist ja hier dargestellt, anhand von den Staubblättern und den Fruchtblättern, wie sie sich in einer Blüte verhalten. Es war ein ziemlich künstliches System, es ist ja auch schon längst überholt, aber es war sehr praktisch. Und es ist ja sehr lange verwendet worden in der Botanik. Und das Besondere von diesem System ist also, dass es auf Fortpflanzungsmerkmalen basiert war, ein sogenanntes sexuelles System. Warum ist das Besonderes, dass er ein sexuelles System hat? Das ist deswegen besonders, weil Sexualität bei Pflanzen damals keine Selbstverständlichkeit war. Es war gerade neu entdeckt. Es war damals ein heißes Thema, könnte man sagen. Denn seit Aristoteles hatte man geglaubt, dass Pflanzen sich ja hauptsächlich ungeschlechtlich fortpflanzen. Vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Das war so 2000 Jahre lange, war das die vorherrschende Meinung. Die Entdeckung der Sexualität bei Pflanzen geht zurück auf Rudolf Jakob Camerarius, Professor der Medizin und Direktor des Botanischen Gartens der Universität von Tübingen. Camerarius hat um 1700 gezeigt, dass bei Pflanzen keine keimfähigen Samen entstehen, wenn man Staubblätter aus einer Blüte entfernt. Oder wenn man zweihäusige Pflanzen, die also entweder Staubblätter oder entweder Fruchtblätter haben, wenn man die einfach getrennt kultiviert. Aufgrund von diesen Experimenten kam Camerarius zu drei Schlussfolgerungen, nämlich einer, dass Staubblätter die männliche Organe sind, dass Fruchtblätter die weibliche Organe sind und zu drittens, dass Pflanzen Sexualität besitzen. Viele Zeitgenossen von Camerarius, die waren skeptisch. Aber der junge Linné war von der Idee, dass es Sex bei Pflanzen gibt, einfach fasziniert. Und er war ja Systematiker, hat dann auch gleich die Sexualität in einem System erfasst. Und das wurde dann das Sexualsystem, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wir können damit abschließend sagen, dass Linnaeus durch sein Sexualsystem auch entscheidend beigetragen hat dazu, dass die Idee, dass es sexuelle oder geschlechtliche Fortpflanzung, ein wichtiges Prinzip auch in der Evolution, dass es das auch im Pflanzenreich gibt. Ich springe jetzt zu unserer heutigen Situation, 300 Jahre nach Linnaeus, und die Welt der Biologie hat sich natürlich ein bisschen geändert. Es gibt für das Thema von diesem Vortrag eigentlich drei wichtige Unterschiede, die ich Ihnen nennen möchte. Zuerst, wir kennen heute viel mehr biologische Arten als damals Linnaeus. Mit biologischen Arten nenne ich also Arten, die in der Natur vorkommen. Linnaeus kannte etwa 11.000 Arten, 7.000 Pflanzen, 4.000 Tiere. Heute sind es etwa 200 mal so viel. Hier habe ich ein Bild dabei, wo Sie in Schwarz sehen, welche Arten schätzungsweise noch, auf wie viel Prozent von Arten schätzungsweise noch unbeschrieben ist und mehr in Hell, wie viele beschrieben sind. Und Sie sehen hier klar, dass bei Pflanzen, besonders auch höhere Pflanzen und bei höheren Tiergruppen, Wirbeltieren, dass da die meisten Arten bekannt sind. Wir schätzen, dass vielleicht 10-20% der Arten da noch unbeschrieben sind. Gehen Sie aber zu den niederen Organismen, gehen zu den Insekten oder den Würmern oder den Spinnen oder den Pilzen oder gehen zu den Bakterien, dann stellen wir fest, dass da die meisten Arten noch unbeschrieben sind. Es gibt also da noch eine ganze Menge zu tun. Das ist also die Situation heute mit den Artenzahlen. Das Zweite ist, was wir feststellen, ist, dass wir heute viel mehr wissen über die Merkmale der Arten. Anatomie, Zytologie, Stoffwechsel, chemischer Bau und letztendlich auch das Erbgut, das DNA der Pflanzen. Und darauf komme ich ja noch in diese Vorlesung zurück. Der dritte wichtige Punkt ist, dass wir heute auch etwas wissen über die Entstehung der biologischen Arten. Seit Darwin und Wallace, wie Professor Willmann in seiner ersten Vorlesung Ihnen erzählt hat, wissen wir, dass die Arten nicht in 6 Tagen geschaffen sind, sondern nach den Ansichten der Biologen und Geologen allmählich entstanden sind im Laufe der Erdgeschichte durch Evolution. Das Evolutionsprinzip war Linné unbekannt. Die Zeit war ja damals für die Evolutionsgedanke, könnte man sagen, noch nicht reif. Linné selber vertrat in seinen Werken noch voll und ganz die Schöpfungsgedanke, oder jedenfalls am Anfang. In seinen späteren Werken ist er da etwas im Schwanken geraten, könnte man sagen. Das waren also die drei großen Unterschiede, die für unsere Vorlesung von Bedeutung sind im Vergleich mit Linné und heute. Und ich zeige Ihnen jetzt in diesem Bild eine globale Darstellung der Evolution des Pflanzenreichs. So nach dem heutigen Sicht. Wir unterscheiden dabei im Pflanzenreich im Moment, wir unterscheiden im Wesentlichen 4 Hauptgruppen im Pflanzenreich. Das sind hier die Algen, hier haben wir die Moose, hier haben Fangpflanzen und hier rechts die Samenpflanzen mit als wichtigste Vertreter die Blütenpflanzen. Ursprünglichste Pflanzen sind die Algen, irgendwo tief im Kambrium oder vielleicht im Präkambrium entstanden. Und das Wichtige ist bei Algen, es sind hauptsächlich Wasserpflanzen. Etwa vor 400 Millionen Jahren sind die Pflanzen aufs Land gegangen. Wir sehen hier die Entstehung der Landpflanzen. Warum sind die Pflanzen aufs Land gegangen? Der große Vorteil ist, dass die Photosynthese, das ist ja die Haupteigenschaft physiologisch der Pflanzen, dass die Photosynthese aufs Land besser abläuft als im Wasser, denn man kann aufs Land einfacher, effizienter CO2 und Energie aufnehmen. Ein Leben auf das Land hat aber auch natürlich große Nachteile. Und das ist Wasserverlust. Wenn die Pflanzen aufs Land gehen, müssen sie sich schützen gegen Wasserverlust. Und so sind viele von den Merkmalen von den Pflanzen, wie wir sie heute sehen, haben etwas zu tun mit Transpirationsschutz. Die erste Landpflanzen vermuten wir, Sie sehen das hier angegeben, wir vermuten das, das sind die Moose. Leider haben wir keine fossile Resten, die das uns zeigen. Aber wie ich später auch erläutern werde, es ist einfach der molekulare Stammbaum, die uns klar macht, dass die Moose am Anfang der Landpflanzen stehen. Sie waren noch ganz einfach gebaut und sie hatten noch nicht solche gute Eigenschaften, um sich gegen Wasserverlust zu schützen, wie die Farne zum Beispiel. Die Farne, die entstehen kurz nach den Moosen, kurz nachher, und die haben vier wichtige Merkmale gegen Wasserverlust. Die haben eine gute Cuticula, eine gute Haut, eine dicke Haut, könnte man sagen, gegen Austrocknung. Das haben die Moose nicht. Sie haben ein effizientes Transportsystem für Wasser und Nährstoffe. Sie haben Wurzel, auch für die Wasseraufnahme und für die Festigung. Und schließlich, was wichtig ist, sie haben schon Holzstoff, Lignin. Damit können sie sich festigen, wenn sie hochwachsen gegen Wind, und damit können sie auswachsen zu Bäumen. Moose haben keinen Holzstoff und deswegen sind Moose so klein geblieben. Erst viel später, wir sind dann schon ins Mesozoikum, in der frühen Kreidezeit, da findet dann die Entstehung der Blütenpflanzen statt. Und die Blütenpflanzen sind ja heute die Pflanzen, die die Landschaften der Erde prägen, die sie bestimmen. Ja, eine kleine Frage, die ich zwischendurch gerne stellen möchte. Warum haben Pflanzen eigentlich Blüten entwickelt? Was ist da der Sinn der Sache? Warum tun sie das? Einige von Ihnen werden wahrscheinlich sagen, naja, das ist ja klar, damit können sie Insekten anlocken. Es ist für die Bestäubung, es ist für die Fortpflanzung. Aber dann sage ich, naja, warum, und schön und gut, aber warum tun sie das mit Blumen? Die Moose und Farne, die kommen ja auch ohne Blumen aus. Und wenn ich das Studierende frage, dann kriege ich auch meistens nicht das richtige Antwort. Deswegen möchte ich es mal behandeln und ich gehe gleich zu den Spermien. Wir wissen jetzt seit Linnaeus, dass es Sexualität gibt bei Pflanzen, dann heißt, da müssen es auch Spermien geben und Eier. Aber die Eier interessieren uns weniger, uns interessieren hier die Spermien. Das sind jetzt die Spermien von Moose und Farne. Mir gefallen persönlich besonders die Spermien von Farne. Ich glaube, die sehen toll aus. Die sind begeistert, die können schwimmen, die gehen direkt selber in Richtung der Eizelle. Jetzt gehe ich zu den Blütenpflanzen. Und jetzt wird es ein bisschen jämmerlich. Das, meine Damen und Herren, sind die Spermien der Blütenpflanzen. Wie kommen die in Richtung des Eis? Ja, das können sie natürlich nicht selber. Die müssen transportiert werden. Und einfach deswegen, weil die Blütenpflanzen ihre Geiseln verloren haben an den Spermien, deswegen gibt es Blüten, deswegen gibt es, jetzt piept's. Deswegen gibt es die Insekten, das ist also der Transportunternehmen, könnte man sagen, oder die Logistics für die Blütenpflanzen. dieser Transport der Spermien, was wir ja Bestäubung nennen, ist ein komplizierter Prozess, aber es hat drei große Vorteile, nämlich Fortpflanzung, wenn man es auf diese Weise macht, durch Bestäubung mit Spermien, die nicht selber schwimmen, kann stattfinden über größere Abstände. Das Schwimmen bei den Farn und Mosel, das funktioniert nur über ein, maximal zwei Meter. Das Zweite ist, es ist auch präziser, zielgerichter. Die Insekten sind da genial, um das Ziel zu finden. Und das Dritte ist, es funktioniert auch bei schönem Wetter. Nicht nur bei Regen. Das Fazit von dieser Sache ist, glaube ich, dass hätten die Spermien bei Blütenpflanzen ihre Geiseln nicht verloren, dann gab es kleine Blumen in dieser Welt. Kleine Ursachen, große Folgen. Große Folgen, das halten wir jetzt fest, große Folgen für unser Verständnis der Evolution bei Pflanzen hat auch die Entdeckung des DNAs. Der große Ablauf der Evolution bei Pflanzen ist vielleicht klar, aber geht man jetzt ins Detail, dann stoßen wir immer wieder auf große Lücken in unsere Kenntnisse durch Mangel an Fossilien oder durch Mangel von anderen Merkmalen, die uns dabei helfen können. Und nun hat uns vorige Woche Professor Arber erklärt, wie wir den Ablauf der Evolution sozusagen aus den Unterstiegen in den Reihenfolgen der Basenpaaren im DNA, oder das ist die genetische Code, wie wir die Unterschiede in den Reihenfolgen bei den verschiedenen Arten Organismen ablesen können und durch diese Reihenfolge abzulesen, haben wir die Möglichkeit, um die Evolution der Organismen zu rekonstruieren. Das ist im Wesentlichen die Vorgehensweise der molekularen Methode in der Evolutionsforschung. Und die molekulare Methode in der Evolutionsforschung, die ja seit den letzten 20 Jahren etabliert ist, hat uns viele neue Zusammenhänge gezeigt in der Evolution der Pflanzen, die wir vorher nicht kannten oder die wir vorher nicht kennen könnten. Und ich möchte Ihnen jetzt in der zweiten Hälfte von dieser Vorlesung zeigen, wie anhand von der Analyse des DNAs, wie unser Verständnis der Evolution der Pflanzen verändert und manchmal auch mal verbessert geworden ist. Und ich fange erstmal an bei meiner eigenen Favoritengruppe. Das sind ja die Mosel, von denen wir mal annehmen, dass es die frühesten Landpflanzen sind. Leider, die Fossilien lassen uns hier im Stich. Aber das ist hier jetzt ein molekularer Stammbaum, ein Teil davon, anhand von komplette Genome aus Chloroplasten, also schon 200.000 oder mehr Basenpaaren, die man ja abgelesen hat. Und wenn man diesen Baum sieht, dann sieht man eindeutig, dass hier, das ist jetzt von einfach nach kompliziert, hier fangen wir bei den Algen an und hier irgendwo sitzen die Blütenpflanzen. Und wir sehen eindeutig, dass die ersten Gruppen, die nach den Algen auftreten, dass das die Mosel sind und nicht die Feine. Und die Mosel, die kennen wir, das sind drei verschiedene Gruppen, das sind Lebermosel, das sind Laubmosel und das sind Hornmosel. Die Laubmosel sind die größte Gruppe und die Hornmosel sind eine ganz kleine Gruppe mit nur vielleicht 100 Arten weltweit. Uns interessieren im Moment besonders die Lebermosel. Deswegen, weil nach unseren heutigen Kenntnissen Lebermosel die älteste Landpflanzen sind. So, und wenn ich jetzt die Frage stelle, was ist jetzt das Urlebermoos, die allererste Pflanze, die aufs Land gegangen ist, dann kann ich sagen, das wissen wir nicht. Aber ich kann auch sagen, da gibt es zwei verschiedene Auffassungen, traditionelle Auffassungen, nämlich die eine, das könnte man sagen, das waren die Radialisten, die sagen, das Moos war radial gebaut, es war aufrecht gewachsen und die Blätter, denn Moose haben ja schon Blätter, das ist ein Merkmal von Landpflanzen, Algen haben die nicht, die Blätter standen in drei gleiche Reihen. So müssen Sie sich ungefähr so ein Urlebermoos vorstellen. Aber die zweite Sehensweise, die zweite Hypothese, das ist die Hypothese der Dorsiventralisten, die sagen, nein, die Pflanze war kriechend und die Blätter waren nicht in drei Reihen, aber die Blätter waren nur in zwei Reihen angeordnet. Beide Formen findet man weit verbreitet bei den Lebermoosen und man wusste nie, welche die richtige Auffassung war. Und da waren wir natürlich gespannt nach diesen molekularen Analysen, um zu sehen, ob man vielleicht eine Antwort kriegt auf diese Frage. Welche ist die ursprüngliche, die linkse oder die rechte? Erst ein Stammbaum der Lebermoosen, die wir selber entwickelt haben, anhand von verschiedenen molekularen Marker. Und hier sind so verschiedene Gruppen, das geht hier noch ein bisschen weiter, aber hier gibt es von primitiv nach hoch entwickelt. Und jetzt ist die Frage, das ist hier eine ganz kleine Gruppe, da ganz unten, Haplomitriopsida, mit nur zwei Gattungen weltweit. Und wie sehen die aus? Aufrecht oder kriechend? Da kommen die, es gibt zwei Gattungen, der eine ist aufrecht und der andere kriecht. Das ist doch ein tolles Ergebnis. He? Ja, eine von meinen Favoritenbeispielen, das ist der Nacktfarn. Psilotum haben wir auch im Botanischen Garten, wächst wunderschön bei uns, ist eine subtropische Pflanze, sogar eine Aufsitzpflanze, ein Epiphyt. Und das Besondere von dieser Pflanze ist, die hat keine Blätter, hat auch keine Wurzel, der produziert aber Sporen und man teilt die bei den Farnpflanzen ein. Aber wo bei den Farnpflanzen? Weil die keine Blätter hat und keine Wurzel, nur so nackte Stängel mit ein paar, mit von den Sporen sprangen dann, hat man lange gerätselt und die traditionelle Auffassung war eigentlich, dass es wahrscheinlich ein Urfarn war, einfach deswegen, weil die älteste Farnen, die wir kennen, aus dem Silur, so vor 400 Millionen Jahren, die sehen so aus. Die haben auch nur so eine nackte Stängel und da oben sitzt so ein sporenentwickelndes Organ, so ein Sporangium. Also wir haben gesagt, Nacktfarn und Urfarn sind verwandt. Die steht bestimmt irgendwo an der Basis der Stammbaum. Leider haben die molekularen Untersuchungen da etwas anderes gezeigt. Hier sehen Sie einen molekularen Stammbaum, die vor kurzem in Nature publiziert wurde. Und die Farnpflanzen wurden dabei in zwei Gruppen geteilt. Hier die primitive, das sind die Beerlappe und da gehören auch die Urfarne dazu. Obwohl man die natürlich nicht molekular untersuchen konnte, aber wir nehmen an, dass sie da gehören. Und hier haben wir die echte Farne, das sind die meisten. Und die Frage ist jetzt, wo sitzt unsere Psilotum, unsere Nacktfarn? Die sitzt da. Der Nacktfarn ist ein normaler Farn, die aber im Laufe der Evolution seine Blätter verloren hat. Es ist also keine primitive Urfarn, aber sekundär entstandene, durch Reduktion von Blättern, moderne Pflanze, keine Urpflanze. Ja, ich habe aus dem Bereich der Farne habe ich noch ein zweites Beispiel mitgenommen und das sind die wunderschöne Geweihfarne, die Sie alle kennen. Geweihfarne stammen aus den Tropen, sind Aufsitzerpflanzen oder Epiphyten und haben zwei Typen von Blätter. Das sind die sogenannten Nestblätter, die fangen Laub, das verzehren die mit Hilfe von Pilzen und Bakterien für die Nährung und diese hier, die so schön zerslitzt sind, darin entwickeln sich Sporen, die sind für die Verbreitung dieser Pflanzen. So, wir kennen insgesamt, hier sehen Sie nochmal die Blätter der Nacktfarne. Es gibt Menschen, die denken, das ist hier Staub, das muss man abwischen, aber machen Sie das nicht, das sind die Sporen für die Verbreitung von diesen Pflanzen. Ja, die weltweite Verbreitung von den Geweihfahnen sehen Sie hier. Es gibt nach unseren heutigen Kenntnissen etwa 17 verschiedene Arten, wovon wir die Hälfte in unsere Gewächshäuser in Kultur haben, im schönen Farnhaus. Und die meisten, die sind ein bisschen ungleich verteilt, die meisten sitzen hier in Asien mit etwa 12 Arten, dann einige in Afrika und eine hier ganz isoliert in den Anden in Südamerika. Wie ist dieses Areal zustande gekommen? Dafür gab es zwei Hypothesen. Die eine besagte, dass die Gruppe vermutlich in den alten Südkontinent, in Gondwana, entstanden war und von dort aus in die Tropen gegangen. Und dann war die hier ausgestorben und kommt hier nur noch dort vor, also eine uralte Gruppe. Die andere Hypothese besagte, nein, die Gruppe ist irgendwo in den Tropen entstanden, wir wissen aber nicht wo, und die hat sich dann in den Tropen Eis ausgebreitet. Die zwei Hypothesen, die standen gegenüber und voneinander und das Problem war anhand von den modernen Merkmalen nicht lösbar. Oder den morphologischen Merkmalen. Eine von unseren Doktoranden hat die Gruppe molekular bearbeitet und aus seinen Arbeiten ist eine schöne Hypothese hier vorgekommen und eine glänzende Bestätigung, könnte man sagen, von der zweiten Auffassung, nämlich die Geweihfahnen sind nicht uralt, die sind nicht auf Gondwana entstanden, aber sind tatsächlich in den Tropen entstanden. Das muss deswegen sein, weil wir festgestellt haben, dass die Gruppe anhand von den molekularen Merkmalen eigentlich nicht älter sein kann von etwa 50 Millionen Jahren. Und da war Gondwana schon längst in Teilen aufgegliedert. Das heißt, irgendwo ist die Gruppe in den Tropen entstanden. Wir haben zwei Artengruppen gefunden, eine asiatische, die sehen Sie hier, und eine, die afrikanische und die amerikanische, die sehen hier. Welche von den zwei die älteren ist, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die amerikanische Art, dass sie irgendwo mit Sporen über die Ozean aus Afrika nach Amerika gelangt ist. Das ist also die heutige Auffassung über die Evolution der Geweihfahnen. Und hoffentlich, dass wir in der Zukunft auch nochmal rausbekommen, wo die Gruppe genau ihren Ursprung hat. Ja, das waren ein paar Beispiele von Beiträgen der molekularen Evolutionsforschung zu unserem Verständnis von Moose und Farne, und wir gehen jetzt zu Blütenpflanzen. Und da fange ich erstmal mit dieser Grundfrage an. Wie sieht unsere Urblütenpflanze aus? Ja, für diese Frage, da gab es in der Literatur lange, fast 100 Jahren, gab es zwei Hypothesen. Eine von Engler aus 1892, eine von Engler aus Berlin und eine von Bessie aus Amerika 1893, also fast gleichzeitig. Komplett kontrastierende Auffassungen. Engler sagte, die Urblütenpflanze, das ist so etwas wie eine Erle. Das sind die Kätzchenträger. Die haben ganz primitive Blüten. Die Blütenblätter sind kaum entwickelt, die sind windbestäubt. Ja, da kommen keine Insekten im Spiel. Die Auffassung, was darauf basiert, dass bei den Koniferen, die ja als primitiver gelten als die echte Blütenpflanzen, dass es da auch Windbestäubung gibt. Und dass die Blüten da auch nur ganz wenig entwickelt sind. Bessie aber behauptet, dass so eine seerosenähnliche Pflanze, dass das die Urpflanze war bei den Blütenpflanzen. Warum hat er das behauptet? Er hat das behauptet, weil der Fruchtstand von den Seerosen und Verwandten, die sieht so ein bisschen aus wie ein Zapfen von Koniferen. Das hat bestimmte Ähnlichkeiten. Und das zweite Argument, und das ist vielleicht noch ein viel besseres Argument, das ist, dass die ältesten Fossilien, die man kennt, von den Blütenpflanzen, dass die eher aussehen wie Seerosen und nicht wie die Kätzchenträger. Ja, da ist dann unsere molekulare Forschung zu Hilfe gekommen und ich zeige Ihnen hier gleich mal den Stammbaum. Das ist der letzte molekulare Stammbaum der Blütenpflanzen von 2003, basiert auf einer großen Zahl von molekularen Marker. Und Sie sehen ganz klar, die Seerosen stehen an der Basis jetzt von unserem Stammbaum nach dem heutigen Sicht. Und die Kätzchen von der Erle, die hangen da irgendwo ganz hoch oben im Baum. Also eine ganz eindeutige Unterstützung für die Hypothese von Bessie aus 1893. Ja, das sind Fleischfresser. Tolle Pflanzen. Sie kennen ja die Venusfliegenfalle, aber es gibt noch viel mehr. Die fleischfressenden Pflanzen, meine Damen und Herren, die leben auf sehr nährstoffarme Böden und die sind in der Lage, Insekten zu fangen und sie zu verzehren für ihre Nährung, besonders für Stickstoff. Ich muss dazu sagen, sie tun das vielleicht nicht aus Spaß, aber sie können es auch ohne. Ja? Sie kommen auch ohne diese Extranährung, kommen sie auch aus. Hier sehen Sie vier ziemlich verschiedene Gruppen von fleischfressenden Pflanzen. Den Sonnentau hier und die Venusfliegenfalle gehört in die gleiche Gruppe. Das sind die Sonnentaugewächse, kommen ja weltweit vor und auch bei uns. Hier haben wir den Wasserschlauch, wunderschöne gelbe, rote oder violette Blüten, unterschiedlichste Farben. Die fangen ihre Beute mit kleinen Bläschen unter Wasser. Dann haben wir hier, hier haben Klebblätter und die haben also Bläschen. Und hier haben wir die sogenannte Gleitfallen von den Schlauchpflanzen, Sarrazenias aus Nordamerika. Und hier unten haben wir die Kannenpflanzen, Nepenthes aus Südostasien. Die haben auch Gleitfallen. Also die Insekten, die fallen drin und können dann leider nicht mehr raus. Es sind nicht nur Insekten, aber man hat sogar Mäuse und kleine Vögel in diese Kannen gefunden. Und die werden alle verzehrt. So, jetzt ist die Frage, wo gehören diese verschiedenen Gruppen von insektivoren Pflanzen in unsere evolutionäre Stammbaum? Sie sehen, auf unterschiedlichsten Stellen im Laufe der Evolution ist dieses Merkmal entstanden. Der Wasserschlauch ist verwandt an Lippenblütler, Lippenblütler, die Sonnentaugewächse, verwandt an den Rosen und hier die verschiedenen Gleitfallen, Pflanzen mit Gleitfallen, verwandt an den Hahnfußgewächsen. Das ist die traditionelle Auffassung, ja, aufgrund von Morphologie. Und die war immer ein bisschen umstritten. Auch weil die Pflanzen so spezialisiert sind, ist es ja oft schwierig festzustellen, was genau ihre Verwandten sind. Die molekularen Untersuchungen haben da ein ganz anderes Bild uns verschafft. Erstmal den Wasserschlauch, der ist geblieben, wo der war. Die Blüten sind eindeutig wie bei Lippenblütler und die Wasserschlauch befindet sich noch immer dort. Die Sonnentaugewächse aber, die erst ja hier bei den Rosen sich befanden, die sitzen jetzt bei den Nelken, verwandt an den Nelken. Warum ist das so? Jedenfalls sind das die molekularen Merkmale, die uns das sagen, dass es so ist. Und es sind vermutlich auch einige Merkmale in den Blüten, aber sehr groß sind die Übereinstimmungen doch nicht. Aber das ist jetzt erstmal, was uns die neue Ergebnisse sagen. Die Schlauchpflanzen, die Sarrazenias, die sind zu den Heidekräutergewächs gewandert im System. Und das ist eigentlich sehr interessant, denn die Heidekrautgewachsen, wie Sie wissen, die wachsen immer auf sehr arme, nährstoffarme Böden, fangen zwar keine Insekten, aber haben eigentlich die gleiche Standort wie diese Tannenpflanzen, sodass man sagen könnte, ökologisch sind sie nahe verwandt. Ökologisch macht es hier Sinn. So, jetzt ist die Frage noch, wo gehören jetzt die Tannenpflanzen, diese Nepenthes aus Asien? Die waren immer zusammen mit diesen Schlauchpflanzen in einer Gruppe. Interessanterweise ist die jetzt die Schwestergruppe geworden von den Sonnentaugewächsen bei den Nelken. Das war eine komplette Überraschung, denn früher war das die Schwester von den Schlauchpflanzen. Wie müssen wir das jetzt verstehen? Da, meine Damen und Herren, kommt die Chemie uns zu Hilfe. Denn die Chemiker haben uns gezeigt, dass diese Pflanzengruppen mit den Nelken, dass die bestimmte chemische Inhaltsstoffe haben, die wir sonst nirgendwo im Pflanzenreich finden, die also hier vorkommen bei den Kannenpflanzen, auch bei den Sonnentaugewächsen und bei den Nelken. Und so müssen wir jetzt erstmal anhand von der Chemie verstehen, dass das die richtige Verwandtschaft ist. Aber ein erstaunliches Ergebnis ist es sicher. So. Ja, diese wunderschöne Pflanze kennen Sie wahrscheinlich alle, die Lotusblume, Nelumbo. Eine fantastische Pflanze, die heilige Blume und die nationale Blume von Indien. Wichtige Blume im Hinduismus und im Buddhismus, aber auch die Botaniker, die freuen sich immer um ihre Lotusblume. Eine relativ einfache Blütenhülle, sehr viele Staubblätter und dann in der Mitte dieses merkwürdige Altar, könnte man sagen. Eine kegelförmige Fruchtknoten, aus vielen Fruchtblättern aufgebaut und da oben diese vielen Senkungen, wo Samen drin sitzen. Eine einzigartige Struktur, die wir von keiner anderen Pflanzengruppe kennen. Es ist einzigartig für die Lotusblume. Wo gehören diese Lotusblumensysteme? Was sind ihre Verwandtschaften? Wo sind sie entstanden? Oh ja, ich zeige Ihnen erst nochmal ein weiteres. Ich könnte ja viele von diesen Fotos zeigen, die finden Sie immer faszinierend, diese Pflanze. Die Blätter, die sind ja auch ganz charakteristisch, schildförmige Blätter, die ja wasserabstoßend sind. Sie haben vielleicht gehört von diesem sogenannten Lotus-Effekt. Das Lotus-Effekt, was besagt, dass Oberflächen sauber bleiben, dass das Wasser abläuft. Und das Lotus-Effekt hat man gelernt aus der Natur von dieser Lotus-Pflanze. Die traditionelle Auffassung war, dass diese Lotusblumen sind ja Wasserpflanzen, dass die ja nahe verwandt sind an den Seerosen. Sie standen so an der Basis, könnte man sagen, von unserer Stammbaum. Eigentlich so viel Sinn machte das nicht, denn wenn Sie eine Blüte von einer Seerose sich anschauen, dann sieht die doch eigentlich ziemlich anders aus. Besonders dieser Fruchtknotenbau von einem Lotus. Das hat ja nichts mit einer Seerose zu tun. Es war also eigentlich, könnte man sagen, diese Auffassung war umstritten. Aber es gab keine bessere, andere Lösung. Die DNA-Forschung jetzt hat zu einem erstaunlichen neuen Ergebnis geführt. Nämlich, Lotus ist gewandert von seiner Position hier unten bei den Seerosen zu einer komplett anderen Verwandtschaft. Nach unseren heutigen Auffassungen sind die Schwestergruppen von Lotus, sind erstmal diese wunderschönen Protea-Gewächse, Silberbaum sagt man auch, aus Südafrika, das ist die Nationalblume von Südafrika. Und, das ist also eine Verwandte und die zweite Verwandte sind die Platanen. Ja. Platanen als Schwester von Lotusblumen, das ist schon ziemlich erstaunlich. Da fragt man sich schon, was macht die Wissenschaft da jetzt? Ja, Ich muss sagen, das fragen wir uns als Botaniker auch, was müssen wir jetzt damit anfangen. Wir hoffen dann mal auf einen guten Doktorand oder so, die uns hilft, um das Problem zu lösen. Ich zeige Ihnen aber nochmal zum Schluss die Verbreitungskarte von diesen Gruppen, denn das ist jetzt die Verbreitung von unserer Lotus, eine Gattung mit zwei Arten, die gelbe in Nordamerika und die weiße in Ostasien. Und die Platanen, die ja nicht so ganz wie eine Lotus aussehen, haben aber auch eine relativ auffällig gleiche Verbreitung. Die sind auch in Amerika und in Asien verbreitet. Wir sagen heute, das sind ja Reliktareale. Das deutet darauf, dass es hier um alte Gruppen geht, die vermutlich eine lange Evolution durchgemacht haben und ausgestorben, viele Stellen ausgestorben sind. Und die Protea-Familie, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, ist hauptsächlich im südlichen, in der südlichen Hemisphäre verbreitet. Und wenn man das Ganze zusammennimmt, dann kann man sagen, das ist hier vermutlich eine sehr alte Gruppe. Wir nehmen an, schon 120 Millionen Jahre alt aus dem Mesozoikum, hat eine lange Geschichte durchgemacht. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass die alle miteinander zusammengehören, dann hat es im Laufe der Zeiten sehr viele kleine Zwischengruppen gegeben, die vermutlich ausgestorben sind, sodass wir auf diese Weise doch die Zusammenhänge verstehen können. Aber wie gesagt, es ist ja eine Hypothese, die wir jetzt haben aufgrund von unseren molekularen Untersuchungen, und ich glaube, da ist noch mehr Forschungsbedarf notwendig, um diesen Zusammenhang zu erklären. Ja, ich habe Ihnen dieses und auch andere Beispiele habe ich Ihnen ja absichtlich gezeigt, um einerseits Ihnen zu zeigen, dass wir dank der molekularen Forschung jetzt imstande sind, um evolutionäre Zusammenhänge im Pflanzenreich besser zu verstehen als vorher, aber nicht alle Probleme sind damit gelöst. Seien Sie willkommen in unserem botanischen Garten. Wir haben da in diesem Sommer haben wir eine neue Abteilung geöffnet. Es ist die Abteilung der Evolutionsgarten, wie wir sie nennen. Und in diesem Teil des Gartens können Sie sich näher informieren über den Ablauf der Evolution, besonders bei den Blütenpflanzen. Sie sehen hier vorne auf dem Schild im Prinzip diesen Stammbaum, so wie ich die heute gezeigt habe, und mit noch viel mehr Details, als wie ich sie in diesem Vortrag Ihnen erklären könnte. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.